Herzlich willkommen zum Hartfisch-Podcast über eine gesunde Lebensführung und die bessere Art zu trainieren. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Meyer. Hallo Charles.
Hallo Patrick, wie geht's dir?
Es geht mir hervorragend. Und damit das auch weiterhin so bleibt, reden wir heute mal über das Thema EKG. Denn das Elektrokardiogramm ist die wichtigste Untersuchungsmethode, wenn es um die Herzgesundheit geht. Dabei wird die elektrische Aktivität der Herzmuskelzellen gemessen und diese Aktivität wird in Form einer Kurve abgebildet. Das EKG wird aber nicht nur bei Verdacht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchgeführt, sondern zum Beispiel auch in der Sportmedizin. Warum das so ist und was genau da gemacht wird, das klären wir heute. Und deshalb steigen wir doch mit der Frage für dich ein, Charles. Was ist denn ein EKG und was genau wird normalerweise dabei gemacht?
Also ein EKG ist heutzutage eine sehr einfache Untersuchung und wird im Routinebetrieb permanent eingesetzt und liefert nämlich auch wertvolle Informationen über die Herzfrequenz, über den Puls. Auch die Art des Herzrhythmus, gibt verschiedene Arten von Rhythmusstörungen, die elektrische Aktivität von Vorhöfen und Kammern, also indirekt auch Rückschlüsse über die Herzleistung. Man kann damit, das ist auch eine der ersten Untersuchungen zur Abklärung von koronaren Herzerkrankungen und Herzrhythmusstörungen. Bei gesunden Menschen zeigt das EKG eine sehr typische Kurve mit Wellen und Zacken, die sich bei jedem Herzzyklus wiederholen. Unregelmäßigkeiten in diesem Ablauf deuten auf Erkrankungen hin. So kann man auch aus einer quasi oberflächlichen Untersuchung sehr gute Aufschlüsse über Vorgänge im Herzinneren, im Körperinneren treffen.
Und wird so ein EKG bei allen Patienten mit Verdacht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen durchgeführt?
So ein EKG wird praktisch bei jedem Patienten durchgeführt, der zu einer gesunden Untersuchung geht. In Form eines Ruhe-EKGs, wo der Patient natürlich in Ruhe auf dem Tisch liegt. Dabei wird auch Blutdruck gemessen und es gibt einen gewissen Hinweis auf die Ruheherzfrequenz. Es ist keine absolute Ruheherzfrequenz, weil wenn man beim Arzt am Tisch liegt, ist man immer ein bisschen aufgeregt. Ruheherzfrequenz misst man in aller Ruhe zu Hause, wenn man alleine ist. Es gibt auch verschiedene Arten von EKG-Ableitungen, nämlich man kann das EKG längere Zeit hängen lassen, Stunden, unter Umständen sogar Tage hängen lassen. Man kann einen Patienten auch direkt monitorisieren mit einem EKG, das er dauerhaft trägt. Und man kann mit so einem EKG auch Belastungsuntersuchungen durchführen. Also unter körperlicher Belastung am Fahrradergometer wird auch ein EKG angelegt und die Herzzyklen werden aufgezeichnet. Das hat viel Sinn deswegen, weil sich manche Herzkrankheiten erst bei Anstrengung deutlich machen. Man macht so ein Belastungs-EKG natürlich auch bei sportmedizinischen leistungsdiagnostischen Untersuchungen. Man macht so ein EKG aber vorwiegend bei Patienten, die ein Blutdruckproblem haben, die ein Herzschwächeproblem haben, die eine andere subjektiv empfundene Einschränkung der Belastbarkeit haben. Und man kann aus so einem Belastungs-EKG auch sehr gute Rückschlüsse auf die Intensität des Cardiotrainings beziehungsweise den Puls beim Cardiotraining machen, damit das Cardiotraining einerseits effektiv ist, andererseits auch risikoarm oder ungefährlich.
Und welcher Facharzt bietet ein solches Belastungs-EKG an?
Ein Belastungs-EKG bietet in erster Linie ein Facharzt für innere Medizin, spezialisiert auf Hochdruckkrankheiten, koronare Herzerkrankungen, also ein Kardiologe an. Aber auch die meisten Allgemeinmediziner, wenn sie eine Sportarztausbildung gemacht haben, können ein Belastungs-EKG anbieten. In Österreich kann ein Belastungs-EKG auch durchgeführt werden bei einem Sportwissenschaftler. Und hat bietet, wie gesagt, Rückschlüsse auf die zu empfehlende trainingstherapeutische Intervention.
Du hast uns schon eine Menge darüber erzählt, wie lange ein EKG eventuell dauern könnte. Und was genau läuft denn bei dieser Untersuchung überhaupt ab?
Also bei einem Belastungs-EKG wird als erstes einmal ein Ruhe-EKG angelegt und geschaut, ob das Ruhe-EKG die aufgezeichneten EKG-Kurven normal sind. Dann werden weitere Elektroden auf dem Brustkorb, den Armen und den Beinen angelegt, die dort haften bleiben, meist mit einer Sauganlage. Und diese Elektroden messen während der Anstrengung die elektrischen Impulse des Herzens und leiten sie über Kabel an einen Computer weiter, der dann jeden einzelnen Herzschlag während des Belastungs-EKGs aufzeichnet. So ein Belastungs-EKG sollte idealerweise zwischen 12 und 15 Minuten dauern und wird meist eigentlich in letzter Zeit fast regelmäßig durchgeführt in einem sogenannten Ein-Minuten-Protokoll. Das heißt, dass jede Minute die Belastung für den Patienten um ein gewisses Maß gesteigert wird, sodass der Patient nach 12 bis 15 Minuten tatsächlich ausbelastet ist. Es sollte ein Belastungstest immer bis zur subjektiv empfundenen Belastungsgrenze durchgeführt werden. Erst wenn der Patient sagt, ich kann nicht mehr, mehr geht nicht mehr, ich kann nicht mehr treten, erst dann sollte das Belastungs-EKG abgebrochen werden. Und zwar deswegen, weil man nur bei einer wirklichen Ausbelastungsergometrie tatsächliche Rückschlüsse über das eventuell bestehende Risiko einer Belastung erhält, einerseits, und andererseits auch nur aus einer Ausbelastungsergometrie die Ausbelastungsherzfrequenz ablesen kann. Das Risiko einer Ergometrie ist definitiv gering. Es passiert praktisch nie etwas bei einer Ergometrie. Tatsächlich ist es so, sollte bei Belastung irgendetwas Unangenehmes auftreten, eine Rhythmusstörung oder womöglich ein Kreislaufkollaps oder etwas gar noch Schlimmeres, dann soll das definitiv bei der Ergometrie auftreten und nicht dann, wenn man sich belastet im Wald oder irgendwo bei einer Wanderung oder bei sonstigen Aktivitäten, wo man alleine ist. Also dass bei einer Ergometrie in den aller seltensten Fällen ein Problem auftritt, ist kein Negativum, sondern ist eher positiv zu sehen, weil das dann eben professionell gemanagt wird und der Patient dann weiteren Untersuchungen zugeführt wird. Die strenge medizinische Überwachung beim Belastungstest, insbesondere der Beschwerden des Patienten, aber auch des Herzrhythmus, der EKG-Kurve und der Blutdruckregulation, sollten eine absolute Notwendigkeit sein.
Und warum müssen Herzpatienten vor der Aufnahme eines Trainingsprogrammes ein Belastungs-EKG machen?
Bei Herzpatienten ist das meiner Meinung nach absolut erforderlich, dass die, bevor sie ein Trainingsprogramm beginnen, einen Belastungstest machen. Allerdings bin ich überzeugt, dass alle Trainierenden davon profitieren würden, regelmäßig einen Belastungstest zu machen, auch um eine Verlaufskontrolle zu haben, ob die empfohlene trainingstherapeutische Intensität auch gut und wirksam war. Die optimale Trainingsintensität richtet sich nach dem gesundheitlichen Zustand. Und diesen gesundheitlichen Zustand, der ändert sich natürlich. Bei Virusinfekten und der gesundheitliche Zustand ist eingeschränkt, dann das sollte in dieser Situation sollte gar kein Belastungstest gemacht werden. Also Belastungstest sollte auch gemacht werden. Einerseits, wenn der Patient frei von Infekten ist, sich gesund fühlt, andererseits aber natürlich auch bei Patienten, die sich krank fühlen, wo ich wissen möchte, ob die Belastung auf seine Zustände einen Einfluss hat. So ein Belastungstest bei Patienten sollte aber immer unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführt werden.
Und wenn es um das Training geht, so wie du es angesprochen hast, was muss ich denn beachten, wenn es darum geht, in Anführungszeichen richtig zu trainieren?
Also richtiges Training ist einerseits wirksam und einerseits nicht riskant. Dazwischen muss die trainingstherapeutische Empfehlung liegen. Für Herzpatienten ist es besonders wichtig, nicht zu intensiv zu trainieren, weil bei höheren Belastungen eben mit einer etwas größeren Wahrscheinlichkeit Probleme auftreten könnten. Aus einer guten Ergometrie, die eine gute Ausbelastungssituation hervorgerufen hat, kann ich sehr gut abschätzen, wo eine einerseits wirksame, andererseits auch risikoarme Trainingsintensität liegt. Und die Trainingsdosis richtet sich dann nach der Trainingsintensität, die sich sehr oft berechnet aus der Ausbelastung Herzfrequenz, richtet sich auch nach der Trainingsdauer die wird bemessen in einer Form von Minuten pro Woche. Man nennt das wöchentliche Nettotrainingszeit und die sollte ungefähr liegen zwischen 80 und 160 Minuten, je nach Leistungsfähigkeit des Trainierenden. Jemand, der schwach leistungsfähig ist, sollte mit geringerem Umfang trainieren. Jemand, der sehr stark leistungsfähig ist, kann auch mit 160, ein Hochleistungssportler, auch mit deutlich mehr Minuten pro Woche bei einer wirksamen Trainingsintensität trainieren. Und diese wöchentliche Netto-Trainingszeit sollte idealerweise auf 2 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche aufgeteilt werden. Genauso wichtig wie das Training oder die genaue Trainingsdosis ist nämlich auch die Regeneration zwischen den Trainingseinheiten. Die Leistungsfähigkeit steigt definitiv in der Phase der Regeneration. Letztendlich bedeutet Training einen Stress für den Körper, zwar ein sogenannter Eustress bei richtiger Dosierung, aber die Leistungsfähigkeit steigt in der Regenerationsphase, wenn sich der Körper quasi vorbereitet auf den nächsten Trainingsreiz. Die Trainingsintensität sollte aber im Laufe einer Trainingsepisode auch an anderen Parametern gemessen werden, insbesondere an der sogenannten subjektiv empfundenen Belastungsintensität. Das sollte man üben. Also die vorgegebene Trainingsherzfrequenz, eine halbe Stunde durchzuhalten, sollte bedeuten, dass man sich auf einem Belastungsniveau befindet, das auf einer Skala von 0 bis 10, dieser sogenannten Borg-Skala, etwas über der Mitte liegt. Also bei einer Zahl zwischen 5 und 6. Das einzuschätzen, kann man lernen, lernt man auch im Laufe der Trainingszeit. Man sollte sich aber auch nicht alleine darauf verlassen, sondern immer wieder auch zwischendurch das Training mit der Herzfrequenzkurve oder mit dem Puls, mit einem Pulsmesser kontrollieren. Eine weitere Möglichkeit, die Trainingsintensität zu überwachen, ist auch die Atemfrequenz. Also man sollte nicht völlig außer Atem kommen, da gibt es diese sogenannte Sprechschwelle. Wobei man beachten muss, wenn man einmal nicht mehr sprechen kann beim Training, dann ist man schon etwas über diesen 5 bis 6 Punkten auf der Borg-Skala. Also das sind alles keine Begriffe, auf die man sich hundertprozentig verlassen sollte, sondern man sollte sich mehrere Parameter zurechtlegen und sich an mehrere Parametern orientieren. Hauptparameter und am einfachsten zu messen ist eben die Trainingsherzfrequenz. Da gibt es gute technische Möglichkeiten dafür. Der zweite ist eben die Atemfrequenz. Der dritte ist auch natürlich diese Borg-Skala, die subjektiv empfundene Belastungsintensität. Man kann sich natürlich auch orientieren an gewissen Wattzahlen, wenn ich immer das gleiche Ergometer verwende. Wenn ich weiß, bei den Trainingsepisoden davor, bei meiner mir verordneten Herzfrequenz, habe ich immer geleistet um die 80 Watt. Da kann ich auch einmal bei 80 Watt trainieren, ohne dass ich die Herzfrequenz über das Pulsmessgerät messe, weil eben das Pulsmessgerät zufällig nicht aufgeladen war.
Und du hast sehr darüber gesprochen, dass der Puls so wichtig ist. Warum ist er das denn?
Also der Puls hat direkt etwas zu tun damit, wie schnell das Herz schlägt. Und die Herzfrequenz, also wie schnell das Herz pro Minute schlägt, hat direkt etwas zu tun mit dem sogenannten Herzminutenvolumen. Das heißt, wie viel Blut das Herz pro Minute in den Körper hinauspumpt. Damit das Blut dort ankommt, wo die Muskelzellen und auch die inneren Organe den Sauerstoff, der im Blut transportiert wird und auch andere Metaboliten, die im Blut transportiert werden, auch in der richtigen Menge bekommen, muss das Herz eben ausreichend schnell und ausreichend kräftig pumpen. Und da ist der Puls eben die am einfachsten messbare, am einfachsten überwachbare Zahl. Und die kann ich auch während des Trainings ganz einfach messen. Es gibt für diese Trainingsherzfrequenz Faustregeln, Richtwerte, die sich orientieren am Maximalpuls und am Ruhepuls. Aber eine wirkliche leistungsphysiologische Untersuchung wird durchgeführt in Form einer Spiroergometrie. Es gibt auch Computerprogramme, die aus einer Herzfrequenzkurve Knickpunkte berechnen, sodass, wenn man dazwischen trainiert, einerseits wiederum ausreichend intensiv, andererseits ausreichend wirksam trainiert und auch ausreichend sicher trainiert. Man kann diese Formeln nachschlagen im Internet. Da gibt es diese Karvonen-Formeln oder Herzfrequenz-Reserve-Formel. Man kann aber auch, wenn man gesund ist und sich gesund fühlt, keine Beschwerden hat, kein Blutdruckproblem hat und man keine Medikamente nimmt, die Trainingsherzfrequenz bestimmen aus Faustregeln und jeder Arzt, mit dem Sie Kontakt haben, kann das.
Dann haben wir jetzt über viele Dinge des EKGs geredet und nochmal ganz kurz zusammenfassen kann man sagen, dass mit einem Belastungs-EKG bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen festgestellt werden können. Und sie gehört auch zur Standarduntersuchung bei Patienten mit Herzproblemen. 15 Minuten sitzt man dabei bei steigender Intensität auf einem Fahrradergometer, bis man selber sagt, subjektiv, ja, bis hierhin und jetzt kann ich nicht mehr weiter. Und daraufhin können Mediziner dann ein effektives und gesundheitsförderndes Trainingsprogramm erstellen. Nach diesem Belastungs-EKG kann der Arzt dann sagen, okay, was ist eine gesundheitsfördernde Trainingsfrequenz, was ist leistungsfördernd, wie ist der aktuelle Leistungszustand meines Patienten und welcher Puls soll denn beim Training angestrebt werden? Und nach all diesen Informationen, Charles, sag du doch bitte gerne nochmal, was unsere Hörer aus dieser Folge für sich persönlich mitnehmen sollten.
Also die erste Botschaft ist, dass Training die Herzgesundheit fördert. Aber nur dann, wenn das Herz-Kreislauf-System im richtigen Maße beansprucht wird. Also mit einer richtigen Intensität, mit dem richtigen Umfang und mit der richtigen Häufigkeit pro Woche. Und das erfahren Sie von Ihrem Arzt. Und die optimale Trainingsintensität orientiert sich an der Herzfrequenz, und zwar einerseits aus der Ruheherzfrequenz und andererseits aus der maximalen Herzfrequenz. Spezifischere Programme können aus der Herzfrequenzkurve noch genauere Angaben ableiten. Das ist aber im Allgemeinen für jemanden, der sich gesund fühlt und keine Medikamente nimmt, keine einschlägige Diagnose hat und keine Beschwerden hat, sehr oft nicht notwendig.
Dann danke ich dir, Charles, für diese wertvollen Informationen. Und selbstverständlich gibt es noch viel mehr Informationen, die wir für Sie hier sehr leicht verständlich aufbereiten. Und damit Sie diese Informationen nicht verpassen, abonnieren Sie gerne unseren Hartfisch-Podcast auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast hören. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie eingeschaltet haben und sagen bis zum nächsten Mal.